Willkommen bei Marketer Talk, dem Podcast der Marketingbörse. Hier erwarten euch spannende Gesprächsrunden und Interviews mit Experten aus der Marketingszene. Wir sind auf der Advertising-Konferenz D3Con in Hamburg und dort spreche ich mit Sascha Dolling, General Manager bei Media Plus.
Genau, die guten alten Cookies. Also wir schätzen nur, das ist jetzt ganz aktuelle Frage, dass der Trump da den Verkauf von Google Chrome akzelerieren will. Und dann ist ja auch die Cookie-Frage offen, wie das jetzt zu Ende geht oder nicht. Gibt es da eine Einschätzung? Gibt es da irgendwas, was du weißt, was ich nicht weiß?
Nee, ich glaube nicht, dass ich da mehr Informationen habe. Aber so grundsätzlich finde ich immer schade, dass das Thema Cookie so sehr stark auf Chrome reduziert wird. Aber im Prinzip, Chrome ist ja so die letzte Bastion der Cookies, aber im Prinzip ist das Cookie-Sterben ja schon viel früher losgegangen.
Firefox, ja, klar.
Mit Safari.
Ja, logisch.
Und auch mit dem Consent, was die Identifier angeht und sowas. Insofern ist es tatsächlich aus meiner Ansicht für das digitale Marketing gar nicht so entscheidend. Also wir haben tatsächlich das Cookie schon sehr früh stark hinter uns gelassen.
Ja.
Insofern ist im Prinzip die Diskussion um Chrome gar nicht so entscheidend.
Worauf habt ihr gesetzt oder worauf setzt ihr?
Also wir setzen tatsächlich auf AI in Verbindung mit kontextuellen Signalen. Wir haben uns relativ frühzeitig die Frage gestellt, okay, wir glauben daran, dass es Stichwort GDPR, aber auch Stichwort das Cookie-Blocking der Browser, dass wir im Prinzip eine Lösung brauchen, die universellere Signale einsetzen kann. Wenn man überlegt, was im Prinzip etwas Robustes, unabhängig davon, wie die Datenschutzdiskussion weitergeht, unabhängig davon, welche politischen Einschätzungen es gibt, unabhängig davon, wie stark sich jetzt Verbraucherschützer, Datenschützer aufstellen, was können robuste Signale sein, da kam es zu Ergebnis, okay, kontextuelle Signale, die sind da, die sind nicht personenbezogen, die sind auch robust, die wird es immer geben. Und da haben wir relativ frühzeitig angefangen, jetzt schon so vor 4,5 Jahren, auf AI-Basis zu arbeiten und mit Large Language Modeln zu arbeiten. Noch vor ChatGPT, aber die gab es ja auch schon vorher, haben wir angefangen, eigenes Large Language Model zu trainieren.
Ja.
Mit einem psychologischen Team, mit einem Partner, der aus einem psychologischen Kontext kommt, und der ist dazu heute in der Lage, mit uns zusammen Keywords zu verstehen, aber auch über Keywords hinaus den gesamten Text, das Umfeld, die semantischen Zusammenhänge, Tonalitäten von Artikeln. Und darauf können wir jetzt AI-basiert Wetten treffen, welche Zielgruppen sich hinter bestimmten Arten von Texten verbergen im Internet. Und darauf können wir dann uns den Zielgruppentargeting scouren.
Die Inhalte, also gehen wir jetzt von der klassischen HTML-Seite aus, dann welche Informationen bekommt ihr denn oder wie bekommt ihr denn diese Informationen und wo könnt ihr die abspeichern? Habt ihr eine Datenbank von sämtlichen Inhalten?
Ja, im Prinzip liest unsere AI den Artikel. Also wir schreiben Header, Footer, Navigation, alles weg, Werbung raus und gucken uns ja den Artikel an. Und der wird von AI gelesen, abgespeichert, und dann haben wir später die Möglichkeit zu gucken, ob der zu einer bestimmten Zielgruppe passt, ja oder nein.
Also ihr habt ein Signal von einem Ad-Server, dass da ein Werbeplatz ist,
das
oder?
Das brauchen wir gar nicht. Also im Prinzip läuft unsere AI durchs Internet, sieht einen neuen Artikel, liest den, legt den ab, und kann ihn dann bewerten. Und wenn wir dann nochmal sieht, eine
Karte. So, ja, genau. Jetzt habt ihr zu dieser Webseite, habt ihr jetzt eine Information. Jetzt komme ich auf diese Webseite und der Webserver. Von welchen Webseiten reden wir? Wer sind die Publisher?
Das sind vor allem journalistische Webseiten. Also im Prinzip, um guten Ableitungen treffen zu können, welche Zielgruppe sich dahinter verbirgt, braucht man halt tiefe Informationen. Das sind vor allen Dingen journalistische Artikel. Also Linkfarm oder sowas gleich oder als Preisvergleichsportal oder so etwas, was wir sie wenig inhaltlich konnte, ist schwierig. Und wir reden tatsächlich mal über redaktionell, über journalistische Artikel.
So, das heißt, mit den deutschen Verlagen seid ihr in Kontakt und habt über die dann Zugriff und könnt das kontextuell anbieten.
Genau, ja.
Seid ihr die Einzigen, die das anbieten können?
Nee, ich glaube, ich habe den Eindruck, ich glaube, dieses kontextuelle Targeting ist ein klassisches Segment im Post-Cookie-Zeitalter. Da gibt es verschiedene Ansätze. Manche arbeiten mit Identifier-Lösungen, andere arbeiten mit First-Card-Daten, wieder andere bringen das Ganze in der Klinik zusammen. Und ich glaube, das Kontextuelle ist ein Ansatz. Das passt bei uns halt ganz, dass wir nicht nur kontextuelle Signale targetbar machen, sondern wir trauen uns mittlerweile zu, dass wir die Zielgruppe hinter kontextuellen Signalen im Prinzip verschlüsseln können.
Und wir reden darüber, dass ich jetzt auf diese Webseite komme. Jetzt liefert die Webseite die Information. Da kommt jemand drauf, das geht jetzt an die verschiedenen Also das geht erstmal, wie muss ich jetzt verstehen, das geht jetzt erstmal an die DSP. Und die liefert diese Informationen dann an verschiedene SSPs. Und diese SSPs, da seid ihr jetzt einer davon?
Ja, also wir steuern die Kampagne über die DSP. Also das heißt, wir sagen, welche Seiten passen zu uns, welche Artikel passen zu unserer Zielgruppe, zu unserer Kampagne und auch die liefern wir dann tatsächlich gezielt aus. Wenn wir diese Seiten angeboten bekommen, dann bieten wir da drauf.
Dann wisst ihr, wir haben da Inventar, das in dem Fall passt.
Exakt, ja.
Und dann kommen andere auch und sagen, ja, da haben wir auch was. Und dann kommt ein RTB-Prozess oder wie?
Genau. Also das heißt, wir sind ja auf der Einkaufsseite. Dass wir dann im Prinzip sagen, okay, diese Artikel wollen wir haben und dann gehen wir dieses ganz normale Gebotsverfahren. Hm. Wobei natürlich die große Chance ist, dass wir insbesondere da, wo keine Identifiers zur Verfügung stehen, Safari, Firefox, ist natürlich der Gebotsdruck etwas geringer. Das heißt, wir haben deshalb eine bessere Chance, auch eine Impression zu bekommen, weil einfach viele Kampagnen immer noch auf Identifiern ausgeliefert werden.
Verstehe. Gibt sowas nur im B2C oder auch im B2B?
B2B.
Also für B2B-Websites.
Ja. Das wird auch, ja klar, das ist der gleiche Ansatz, das funktioniert gleichermaßen.
Jetzt frage ich mal ganz neugierig als Marketingbörse, Marketing-Experten, die auf einer Seite sind, wo es jetzt mal krass gesagt um die über die Entscheidung geht für irgendein Martech-System, mit dem ich ein riesen Volumen auch dahinter habe, da kommt dann irgendeine, keine Ahnung, Solaranlagenanbieter oder irgendein Scheiß. Ey, was soll denn der Scheiß, ja?
Ja, das kann aber uns auch passieren, weil wir halt nicht kontextuell targeten, sondern wir sagen noch Zielgruppen. Das heißt, das führt dazu, dass wenn wir eine Solaranlage bewerben wollen, wir nicht nur auf Artikel gehen, die sich mit Solaranlagen beschäftigen, sondern auch auf andere Seiten, wo wir annehmen, dass sich Solaranlagen Interessierte dort bewegen. Das kann Elektromobilität sein, das kann vegane Ernährung sein, das können auch Lifestyle sein, das ist alles möglich, weil ihr uns Solaranlagen interessierte.
Okay.
Nicht nur für Solaranlagen.
Okay. Aber gleichzeitig weiß ich, dass eben die, ich weiß nicht, was die für einen Preis pro Klick dann bezahlen, die Solaranlagenanbieter, aber ich weiß eben, dass die ganzen Martech-Anbieter eine ganze Menge bezahlen. Und da frage ich mich immer, kann das Absicht sein? Also du sagst, es kann Absicht sein.
Ja. Weil wir sagen ja, das ist der Unterschied der Abgrenzung zu einem kontextuellen Targeting und unserem IBA-basierten Zielgruppentargeting. Wir nutzen kontextuelle Signale, wir targeten aber auch die Zielgruppe und wir entscheiden, wie bewertet uns die Zielgruppe und gar nicht, wie bewertet uns der spezielle Artikel. Ja. Der Wert des Artikels ergibt sich natürlich auch aus dem Gebotsdruck. Wenn natürlich 30 Anbieter die gleiche Impression haben wollen, dann steigt der Preis und wenn es halt nur 2-3 Anbieter sind, die Impression haben wollen,
ja,
dann
ist der Preis. Okay. Das heißt, es kollidiert, B2B kollidiert mit B2C. Ich bin einerseits, bin ich eine Person, damit bin ich B2C. Andererseits habe ich eine Funktion und bin B2B. Und da läuft es nicht so richtig.
Aber erfahrungsgemäß sollte das und das sieht auch euch dann die Monetarisierung erleichtern, weil ihr natürlich nicht nur für eure Marketing-Themen, als ihr eigentlich da waren, Werbeträger seid, sondern auch für alle anderen Themen, die eure Besucher interessieren. Das heißt, eigentlich kommt euch das zugute. Also, wir haben die Erfahrung gemacht, dass so ein AI-basierter Ansatz eigentlich dazu führt, dass hier geeignete Zielgruppen auf mehr unterschiedlichen Arten von Seiten bilden. Hm. Aber journalistischen Seiten.
Hm. Hm. Also meine Beobachtung bisher, ich muss die Zahlen mal genauer auswerten, ist die, dass unsere Programmatic-Einnahmen so sind, dass ich sage, nimm das raus, weil der Schaden für unsere Marke, Marketingbörse ist größer, als diese paar Euro, die wir da einnehmen und diese, wie heißen diese direkt gebuchten Kampagnen, die sind in Ordnung, ja? Mit denen machen wir auch Geld. Also ich bin fast dabei zu sagen, das bringt uns nichts, so ungefähr. Ja. Weil irgendwas im System faul ist.
Ja.
Ist jetzt eine Vermutung.
Ja. Aber so ein Stück weit der Open-Market-Ansatz, was wir natürlich als Media Plus auch tun, ist, dass wir tatsächlich die Zusammenarbeit mit dem Publisher suchen. Das heißt, grundsätzlich wissen wir, wo wir einkaufen. Wir kennen den Verlag dahinter, wir kennen die Webseiten dahinter, mit denen sprechen wir. Und unser Algorithmus, unser AI ist dazu in der Lage, innerhalb des Gesamtportfolios die richtigen Artikel zu finden. Ja. Aber wir wissen schon, was wir einkaufen. Und für euch wäre natürlich die andere Situation auch, dass das Gespräch mit den Agenturen, mit den Einkäufern zu suchen und nicht jetzt einfach nur die Open Auction reinzugeben.
Ja. Mal eine Frage, die nirgends bisher auf meinem Zettel steht, sondern mir jetzt einfällt. Und zwar das Thema Brand. Also die Publisher-Brand, die Anzeigen, die ich manchmal im kontextuellen Targeting sehe oder in dem, was allgemein als kontextuelles Targeting bezeichnet wird, die sind gelinde gesagt markenrufschädigend, um es noch vorsichtig zu sagen.
Also für die Publisher.
Also um nicht zu sagen, wenn das so weitergeht, dann geht es mit der Demokratie noch weiter bergab, wenn da so viel Schrott und Müll kommt und dann die Frage kommt, in irgendwelchen Umfragen, vertrauen Sie den Medien? Dann muss ich sagen, wenn die Medien so einen Bullshit bringen, wie siehst du diese Entwicklung?
Ja, das ist ja, das können wir andersrum auch haben. Grundsätzlich, das programmatische Ökosystem ermöglicht es halt, dass der Einkäufer auf einer hohen Anzahl von Seiten läuft, auch auf Seiten, die er nicht kennt. Und der Verkäufer hat die Möglichkeit, auch ganz viele Werbetreibende auf seinem Inventar laufen zu lassen, auch wenn er sie nicht kennt. Und das halte ich für nicht den besten Weg. Ich glaube, auch in einer programmatischen Welt sollte der Verkäufer den Einkäufer kennen und andersherum. Darum ist es auch so, dass wir uns sehr stark auf Private Deals konzentrieren.
Das war meine Frage. Wie stellst du die Rolle von Private Deals in Zukunft ein?
Also für uns und für unseren Ansatz, wir setzen fast ausschließlich auf Deals. Ja, denn den Open Markets schalten wir dort dazu, wo es die Kampagnenstrategie ermöglicht. Mhm. Aber der Ausgangspunkt ist immer das Deal-Setup, weil wir sagen, wir haben hochwertige Brands, die mit uns werben wollen.
Eben.
Denen ist die Markensicherung eben unglaublich wichtig. Und das können wir vor allen Dingen über Deals sicherstellen. Wir können es auch über Brand Safety, du willst natürlich sicherstellen, aber dann schaltet man noch eine Technologie, dann noch eine Technologie, dann noch eine Technologie. Mhm. Das wird nicht zwangsläufig besser. Wir sorgen dafür, dass wir sprechen mit den Publishern. Wir sorgen dafür, dass wir einen Inventarpool haben, der hochwertig ist, der für Werbung grundsätzlich geeignet ist. Und dann setzen wir unsere eigene Technologie drauf, um die richtigen Umfelder oder den richtigen Artikel zu finden für die entsprechende Kampagne.
Mhm. So, jetzt hast du KI-Einsatz genannt beim Matching von Content und Anzeigen. Wie weit oder wie bewertest du die KI als Hilfe, um eine Markenschädigung zu vermeiden? Also das sind irgendwelche Bad Environments und das ist in jeder Beziehung. Wo siehst du da Möglichkeiten? Oder wie schätzt du dir die Situation ein?
Also eine KI muss ja trainiert werden.
Genau.
Und das Entscheidende ist, wer trainiert die KI? Eine KI kann sehr wohl auch Markenschädigungen erkennen, innerhalb dessen, was sie trainiert wurde. Und da stellt sich jetzt die große Frage, Markenschädigung wird ja auch immer in so einem kulturellen Raum, findet immer in einem kulturellen Raum statt. Das heißt, was markenschädigend ist, wird in den USA anders definiert als in Europa, als in China. Und das ist die große Krux. Insofern, man kann sehr wohl mit KI sehr gut arbeiten, um auch Marketing-Schädigung zu erkennen. Und zwar wäre das Sinn, KI da einzusetzen. Im Endeffekt ist ja das, was wir tun, ist ja auch so ein bisschen in die Richtung, dass wir gezielt auf Umfelder gehen, die passen, wo wir nicht rausselektieren müssen. Man kann es auch andersrum einsetzen. Aber entscheidend ist, dass die KI so trainiert ist, dass sie zu den eigenen Anforderungen, überhaupt schon zum eigenen Kulturraum passt. Mhm. Zum Beispiel das Thema Nacktheit und Waffen sind halt so die zwei großen Streitwelle zwischen US und Europa. Europa erträgt mehr Haut, die USA erträgt mehr Waffen. Mhm. Wenn man da mit der falsch trainierten KI reingeht, dann wird sie nicht Markenschädigung verhindern können.
Also da, ich denke, oder wäre die Frage an dich, die Einschätzung, wo ist die Rolle der Agenturen? Wo ist die Gefahr des automatisierten Einsatzes der KI? Ich meine, das ist jetzt eine Frage, das ist eigentlich keine Frage, aber...
Ja, die Aufgabe der Agentur ist tatsächlich, wir werden heute nicht ohne KI arbeiten können. Wir brauchen das in ganz vielen Studien der Prozesskette, in ganz vielen Aufgabenbereichen. Aber die Aufgabe der Agentur ist, die KI gezielt einzusetzen und auch gezielt zu trainieren. Und das innerhalb der Kundenanforderungen, auch innerhalb des eigenen Wirtschafts- und Kulturraums. Und da kann man nicht eine KI für die ganze Welt einsetzen. Das wird nicht funktionieren.
Ja, und ich denke auch, die KI stellt mir auch schlaue Rückfragen, gar keine Frage. Also gerade eben die modernen Systeme, die dann eben auch ein Reasoning haben. Aber eure Fragen sind möglicherweise noch schlauer. Eure Erfahrung ist noch größer, sodass also im Moment zumindest noch diese Hilfe da sein muss.
Ja, was wir tatsächlich als Agentur mal tun, das ist wirklich, wir verbinden, das sagen wir, stehe ich auch zu, dass wir, glaube ich, dass wir gewinnen das Beste aus beiden Welten.
Ja.
Aus Technologie, wir setzen sehr viel Technologie ein, wir testen Technologie auch sehr frühzeitig, aber immer mit der menschlichen Erfahrung. Und diese Kombination ist das Beste. Diese Annahme, dass Technologie den Menschen ersetzt in der Media, das glaube ich definitiv nicht. Ich weiß, dass es hier und da auch die Überlegungen gibt und Mediaplanung wird künftig von der KI gemacht, da glauben wir nicht dran. Wir glauben, dass Mediaplanung weiterhin von Menschen verantwortet wird. Wir glauben natürlich daran, dass Mediaplanung hier und da auch Mediaoptimierung von der KI erleichtert werden kann. Aber im Endeffekt muss die Entscheidung über die Strategie immer noch der Mensch treffen.
Okay. Gibt es jetzt unabhängig von Kreativität, also Einsatz von KI in der Kreativität, noch andere Dinge, wo du sagst, da könnte KI uns gemeinsam weiterhelfen? Also gemeinsam meine ich, dass sie nicht irgendwas ersetzt, sondern dass man sie als Enabler oder als Assistent einsetzt.
Ja, das machen wir seit Jahren. Also wir haben jetzt sehr viel über diese generative KI gesprochen, die KI uns ermöglicht, zum Beispiel Targetings zu bauen und sowas. Aber es gibt ja auch noch das klassische Machine Learning. Und so ist ja eigentlich Programmatic groß geworden, dass wir im Prinzip Systeme nutzen, um Kampagnen nach bestimmten Mustern zu optimieren. Und das ist ja, was wir seit Jahren machen. Und das ist wesentlicher Bestandteil des Programmatic. Dadurch können wir halt mit sehr viel größeren Inventartöpfen auch arbeiten, weil wir halt Kampagnen stärker automatisiert optimieren können. Aber auch da ist halt die Frage, wann setzt eine Auto-Optimierung ein? Nach 1000 Impressions, nach 10.000 Impressions und in welcher Stärke? Also greift der Mensch noch ein?
Ja, ja,
und das ist dann halt die Geschichte. Nee, also Machine Learning ist auch ganz, ganz wichtig. Und dann ist das Thema Auto-Optimierung, die wir auch in Kampagnen brauchen. Aber auch da, der Mensch sollte drauf gucken, weil manchmal auch Kampagnen in die völlig falsche Richtung optimiert werden können.
Eben, ja genau. Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk der Marketingbörse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.